das ist auch ein Thema, dieses Wissen der Marktteilnehmer, das ist schwer zu beschleunigen durch irgendwelche Technologiesprünge. Das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis dann wirklich dieses Wissen angekommen ist, über die Risiken sich im Klaren sind und oder über die Opportunities. Und ich glaube, das ist, was zurzeit ein bisschen zurückhält. Das redet jeder sehr, sehr viel drüber. Es gibt fast kein Finanzinstitut, das nicht drüber redet, wie sie den Blockchains nutzen wollen. Aber die konkrete Umsetzung, das kann halt je nachdem, wie schnell sie sind, ein bisschen länger oder kürzer dauern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem P19 Payment Podcast. Heute euer Host Björn. Wie ihr wisst, ich mache das regelmäßig im Wechsel mit dem Roland zusammen und heute haben wir zum Thema Private Tech im Zahlungsverkehr den Lukas Helmiger zu Gast. Hallo Lukas.
Vielen Dank für die Einladung, Björn, und das ganze P19-Team. Super spannend, heute mit euch den Podcast zu machen zu dürfen.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns da auch so ein bisschen reinzuführen, weil wir haben heute ein etwas, von der technischen Seite etwas komplexeres Thema ausgewählt. Aber ich hoffe, es gefällt euch auch. Und wenn ihr grundsätzlich natürlich Feedback zum Podcast habt, seid ihr immer herzlich eingeladen, das mit uns zu teilen. So, lass uns doch vielleicht einfach mal direkt reinschauen, Lukas. Kannst du uns ein bisschen was erklären, wie du in deine aktuelle Rolle, du bist ja aktuell der CEO von Takeo, wie du so ein bisschen vom Werdegang her in diese Rolle gekommen bist und welche Stufen und Erfahrungen du so auf dem Weg dahin gemacht hast?
Ja, also mein Werdegang ist tatsächlich über das Mathematikstudium gekommen. Das hat mich dann in die Kryptographie-Forschungsgruppe an der TU Graz gebracht. Was wenige wissen, ist, dass die Forschungsgruppe dort eine der angesehensten Gruppen weltweit im Bereich der Kryptographie-Forschung ist. Und das heißt, wir haben dann mit meinen Mitgründern schon jahrelang geforscht an wirklich den fundamentalen Bausteinen für die Kryptographie, speziell im Bereich von Blockchains, Private Computations, was inhaltlich sehr stark zu digitalen Signaturen, Postquantensicherheit und sagen wir mal diesen mehr Advanced Cryptography Konzept wie Multiparty Computation oder Zero Knowledge Proofs, die gerne unter Privacy Tech subsumiert werden. Da haben wir halt unsere Forschungsschwerpunkte gehabt.
Das heißt, du bist direkt auch von der Uni eingestiegen oder hattest du zwischendurch noch Stationen auch bereits schon in der Wirtschaft?
Nein, also es ist wirklich direkt von der Uni. Also ich habe während dem Studium und vor dem Studium ein bisschen in der Wirtschaft gearbeitet, aber sagen wir, die Ausgründung ist direkt ein Spin-off, ein klassisches von der Universität mit sehr viel Forschern und Knowledge von der Uni in die Industrie bringen.
Klingt gut, weil ich persönlich mag das immer sehr, weil dann kommt immer sehr viel Grundlagenwissen in die Firmen mit rein, wenn es so ein Spin-off von der Uni ist. Vielleicht kannst du uns mal in einfachen Sätzen erklären, was Takeo macht und vor allen Dingen vielleicht auch in der zweiten Ausbaustufe uns nochmal so ein bisschen vielleicht auch andeuten, was würde das bedeuten für den Zahlungsverkehr?
Ja, sicher. Also Takeo entwickelt eine Infrastruktur, also einen wirklich neuartige Infrastruktur für Vertrauen im Zeitalter der KI. Und das machen wir auf Basis unserer Kryptographieforschung. Im Kern geht es jetzt sehr abstrakt darum, Überprüfbarkeit und Datenhoheit zu ermöglichen. Das heißt, Vertrauen zu schaffen im digitalen Raum, ohne sensible Daten offenzulegen. Das ist jetzt sehr breit und kann auf sehr viele, sagen wir mal, Verticals angewendet werden. Im Zahlungsverkehr, gerade jetzt im modernen speziell heißt es, ist es sehr interessant, wenn es um Stablecoins und Digital Assets geht. Weil grundsätzlich kann man die zurzeit nur nutzen, wenn man alle Daten preisgibt. Der Blockchain ist ein Public Ledger und wie der Name schon sagt, ist alles, was ich dort mache, die Transaktionen einsichtbar für jeden in der Welt. Und das hat natürlich negative Konsequenzen für die User, aber auch hindert wirklich wie Banken und andere größere Players diese Technologie nutzen können, weil sie können einfach nicht ihre Strategie und ihren Zahlungsverkehr der ganzen Öffentlichkeit breit machen.
Mhm. Bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, weil ich sehe es immer so als eins der größten Widersprüche. Weißt du, ich möchte auf der einen Seite, also ich komme jetzt da vor allen Dingen aus der Ecke des digitalen Euros, da wissen wir jetzt noch nicht wirklich, was da für eine Technologie drunter liegt etc. Aber da gibt es ja immer diese Anforderung, dass ich eigentlich anonym zahlen können soll als Äquivalent zum Bargeld. Ja, aber wie du gerade sagst, das Processing ja eigentlich immer auf Basis von Daten nur möglich ist. Das heißt, ihr geht auch und guckt in diesem Bereich, was es da an Möglichkeiten gibt, oder habe ich das gerade falsch verstanden?
Ja, genau, eigentlich. Diesen Spagat ist das, was die Technologie ermöglicht. Es ist wirklich auch nicht sehr intuitiv, dass das überhaupt möglich ist. Also das Konzept, dass man auf verschlüsselte Daten rechnen kann, ohne sie zu öffnen. Das heißt, man kann anonym bleiben und trotzdem Aussagen darüber treffen, Compliance abwickeln und verifizieren, was da passiert, ohne jetzt wirklich, sagen wir mal, die Rohdaten offen zu legen. Das ist erst in die 80er Jahren ein Durchbruch gewesen, damals noch in der theoretischen Informatikforschung, dass das überhaupt möglich ist. Und erst in den letzten paar Jahren ist die Technologie so weit gekommen, dass es auch skalierbar genug ist, das in die Industrie zu bringen.
Okay, verstanden. Kannst du mir vielleicht nochmal so ein bisschen zum Abschluss von diesem Eingangsblock erklären, mit was für einer Idee, mit was für einer Motivation habt ihr Takeo gegründet? Was war so euer Ziel, oder war es eher zu sagen, wir haben technisch etwas gefunden, was wir am Ende ausrollen wollen?
Nein, also es war nie wirklich die Idee und die Motivation von einem von uns, ein Startup zu machen oder so. Ich würde ja sagen, es hat uns gefunden. Also wir waren Forscher auf der TU Graz und haben dort eben mehr an Grundlagenforschung gemacht, was uns wirklich dann so ein Moment war, wo wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, auszugründen, war am Anfang von Covid, sind wir vom Bundeskanzleramt indirekt gefragt worden, ob wir uns nicht anschauen können, wie man Gesundheitsdaten, also wer ist Covid-positiv, mit Mobilfunkdaten, wer befindet sich wo, okay, zu verbinden zu können, in einer Art und Weise, die Privatsphäre schonend ist, weil natürlich will man nicht die ganzen Mobilfunkdaten einfach dem Staat Österreich geben und sagen, sucht einmal, was da findet. Und da haben wir ein Protokoll entwickelt. Das war das erste Mal, wo wir, sagen wir mal, von unseren Grundlagen weggegangen sind zu einer End-to-End-Lösung. Und wir haben schon vorher gewusst, dass das größte Problem von dieser Technologie die Performance ist. Das heißt, skaliert es wirklich dann zu Millionen und Millionen von Usern, oder ist es halt noch immer eher in der Theorie verhaftet? Und dort ist uns eigentlich das, weil wir selber daran arbeiten haben müssen, dann wirklich bewusst worden, wie weit die Technologie jetzt schon ist. Und wir haben gesehen, wann wir jetzt nicht als Forschungsgruppe aufgestellt wären, aber als Startup und noch einige Zeit bekommen würden, dann kann man das an einen Punkt bringen, wo es sehr interessant für die Industrie ist. Und von dem Nutzen von Privacy Tech waren wir natürlich schon lange vorher gesold, weil wir haben ja 3-4 Jahre in dem Bereich schon mindestens geforscht.
Dann du aus reinem Eigeninteresse, das haben wir jetzt gar nicht im Vorfeld bei uns in das Skript mit aufgenommen, aber wie seid ihr momentan eigentlich aufgestellt? Seid ihr dann noch bootstrapped unterwegs oder habt ihr schon Investoren drin, um auch natürlich das, was ihr momentan ja macht, das hat ja an vielen, vielen Ecken und Enden Bedarf, entsprechend bedienen zu können, weil das braucht ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, ein gewisses Startkapital.
Genau, in die ersten 2 Jahre haben wir gebootstrapped. Dann haben wir das erste Investment bekommen. Das war von Andreessen und Horowitz, dem Kryptofonds. War verbunden mit einem Accelerator, einer 10 Wochen in-person, sagen wir mal, Bootcamp, wo man durch verschiedene Themen im Startup-Welt durchgelaufen ist und sich auch mit anderen Gründern und von ihrem Portfolio vernetzen hat können. Und letztes Jahr im Sommer haben wir dann unsere Seed-Runde geraced mit 5,5 Millionen, auch wieder mit Archetyper, sehr starker Web3-Player, und A16Z ist wieder mit an der Runde dabei gewesen.
Das untermauert natürlich das, was du zum Eingang gesagt hast, dass das noch sehr unterschätzt ist, was da im Bereich Grundlagenforschung von der TU Graz kommt, dass da auch noch ganz andere Marktteilnehmer dran glauben, weil das, was du da gerade skizzierst, das sind jetzt nicht unbedingt die No-Name-Player. Ne? Also Glückwunsch dazu. Lukas, ich würde gerne ein bisschen weiterschauen in Richtung unserer Zahlungsverkehrsschwerpunkte, die wir mal so ein bisschen haben. Und könntest du mal vielleicht versuchen, für uns so ein bisschen aufzudröseln, was ist möglich mit eurem Preserving Computation, so habe ich es mir hier aufgeschrieben, im Bereich der Zahlungsabwicklung, beziehungsweise vielleicht dann auch so ein bisschen konkretisiert mit der Frage, was wird am Ende des Tages verschlüsselt und was muss dann wirklich öffentlich bleiben, damit so eine Zahlung am Ende auch durchgeht?
Ja, also warum sind wir überhaupt in diesem Vertical vom Zahlungsverkehr und generell im Finanzmarkt tätig? Es hat sehr viel mit diesen New Rails zu tun, also Blockchains und auch Agent-Protokolle. Die Industrie hat jetzt wirklich einen großen Shift gemacht, würde ich sagen. Krypto ist aus der Nische rausgekommen und in den letzten 12 Monaten haben sehr viele etablierte Finanzplayer gesehen, die Vorteile von Stablecoins, Digital Assets und Blockchain im Generellen. Und ich glaube, es ist jetzt, wird eigentlich nicht mehr wirklich diskutiert, ob das was ist, was sie adaptieren und benutzen werden, sondern nur wann und in welchem Ausmaß und wo die Schwerpunkte liegen. Und eines der größten ungelösten Probleme noch ist gewesen, es ist alles, wenn man auf Ethereum schaut, wenn man auf Bitcoin schaut, wenn man andere große Chains schaut, ist alles public. Das heißt, jede Transaktion ist nur pseudo-anonym. Das heißt, man kann mit gewissen Tools und mit KI heutzutage ist es viel einfacher nachverfolgen, wer wo Geld hinschickt und wer welche Assets tokenized und rumschiebt.
Im Ende ist es ja eigentlich immer nur, ich muss wissen, wem die Wallet gehört, ja, und dann kann ich ja schon richtig schöne Transaktionsbäume aufmalen. Ne?
Genau. Und das sehen wir jetzt halt in unseren Gesprächen sehr stark, dass das was ist, was die Großen nicht wollen. Bevor sie wirklich, sagen wir mal, strategisch relevante Volumen über diese Rails jagen können, muss Privacy für sie garantiert sein. Und wir haben Solution entwickelt, die jetzt bestehende Public Chains, wo auch wirklich schon Liquidität ist und Ökosystem ist, im Nachhinein noch private macht. Das heißt, sie können sie dann Privacy Preserving benutzen und im Prinzip das Gleiche kriegen und bekommen, was sie in TradFi zurzeit haben. Sie kriegen, sie werden abgeschirmt von der Öffentlichkeit, das heißt, man sieht nicht mehr alle Transaktionen. Trotzdem kann man intern offenlegen zum Regulator oder für Anti-Money-Laundering und so weiter, was denn passiert ist und die Transparenz so bewahren.
Weil, weißt du, ich hatte da immer so ein Beispiel im Kopf, weil ich habe mich auch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, wo ich dann gesagt habe, okay, auch im Aspekt der Wettbewerbsbeobachtung, also das jetzt mal als vielleicht recht einfachen Fall genommen, ja, weißt du, keine Ahnung, ich habe zwei Lebensmittelhändler, die liegen direkt an einer Straße, direkt gegenüber, ja, ich schicke einen meiner Mitarbeiter dahin und sage, keine Ahnung, nehmen wir jetzt hier mal eine Hedera oder eine Solana-Zahlung, was auch immer für ein Stablecoin wir da nehmen oder was für ein Coin wir dort nehmen, für diese Zahlung durch und in dem Moment, wo ich dann die Blockchain tracke, ja, und dann irgendwann sehe, dass diese Transaktion genau zu dem Zeitpunkt, wo mein Mitarbeiter drüben einkauft, kann ich die Transaktion ja am Ende des Tages im privaten Bereich sehen, im Public-Bereich sehen. Und das heißt, ihr seid in der Lage, genau sowas entsprechend auch zu verhindern, dass ich genau solche Formen auch von Wettbewerbsbeobachtung und gibt es natürlich noch viele ganz andere Interessenslagen, dass das auch verhindert wird.
Ja, genau. Das ist genau das, was wir ermöglichen. Zahlungen ist, sagen wir mal, der einfachste Use Case. Es geht dann hin halt auch zu Borrowing, Lending oder zu komplexeren DeFi-Protokollen. Also das war uns ganz wichtig, wie wir die Lösung gebaut haben, dass sie auch jetzt nicht nur fürs Zahlungsverkehr funktioniert, sondern die meisten benutzen ja dann doch die Blockchain nicht nur für den Zahlungsverkehr, sondern für weitaus mehr. Es gibt ganze Neobanken, die einfach nur mehr auf Blockchain aufbauen.
Ja klar, vor allen Dingen auch, wenn ich dann nachher im Bereich von Zusatznutzen rund um die Zahlung mir anschaue, ja, was Identifikation und so weiter angeht, da gibt es ja noch viele weitere Use Cases. Gut, super. Dann würde ich gerne ein bisschen weiterschauen mit dir, wenn wir so ein bisschen uns anschauen, ja, wo stehen wir genau heute, ja, und wo ist es realistisch, in naher Zukunft zu stehen? Ne? Also so ein bisschen, was läuft bei euch noch in der Testumgebung, beziehungsweise was ist heute auch schon im Bereich der Production wirklich live? Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben, vielleicht in ein, zwei Anwendungsfälle, über die du auch sprechen kannst, wo du sagen kannst, das ist momentan etwas, das habt ihr vor kurzem live genommen, beziehungsweise das sind noch Use Cases, die sind vielleicht bei euch auch noch ein bisschen mehr im forschungsaffinen Bereich.
Ja, sicher. Wir haben im April unser Netzwerk gestartet, also für unsere Technologie, die dahinter liegt, die heißt Multi-Party Computation und wie der Name schon ein bisschen vorwegnimmt, braucht man mehrere Nodes, also mehrere Knoten und dieses Netzwerk ist wirklich live gegangen im April. Unser erstes Vertical war sehr nahe zum Zahlungsverkehr, aber es war die digitale Identität. Also die ist als erster live gegangen Und wir haben da jetzt auf unserem Netzwerk über 7 Millionen bearbeitete Requests am Tazio-Netzwerk bis heute, also hochgerechnet ungefähr 30 Millionen pro Jahr und sind gut am Wachsen hier. Und wir haben seit 1,5 Jahren auf der gleichen Grundlage jetzt unsere Payment Solution gebaut. Die ist seit März im Testbetrieb auf Testnets an verschiedene Chains und kommt ans Mainnet und wirklich live im September. Das heißt, da werden wir mit den ersten Partnern, die direkt zum Launch mit uns starten. Das wird von Infra-Playern sein, also wirklich L1 und L2s, die sagen, sie wollen Privacy nachrüsten. Oder für Cross-Chain-Protokolle, das heißt von A nach B, von einer auf die andere Chain, aber ich will nicht sagen, was man da wirklich transferiert. Diese werden unsere ersten Partner sein, sowohl als die DeFi-Protokolle, also mehr die App-Anwender, die Apps, die dann zum User gehen.
Klingt schon sehr beeindruckend. Und wenn wir noch ein bisschen weiter nach vorne schauen, was würdest du sagen, sind dann bei euch so aktuell noch Hürden, die ihr seht, sodass du sagen würdest, das wird die produktive Live-Nahme von gewissen Use Cases beschleunigen oder braucht es noch mehr regulatorische Klarheit oder gibt es noch Standards, die euch fehlen? Wo würdest du sagen, was sind so momentan eigentlich die größten Hürden, die euch daran hindern, mit den von dir skizzierten Use Cases oder auch vielleicht dann mit den anstehenden Use Cases schneller in den Markt zu kommen? Gibt es da was, was du gerade so auf dem Schirm hast?
Ich glaube, alles, was du angesprochen hast, klare regulatorische Vorgaben, Standards und so weiter, würden helfen. Der größte limitierende Faktor, den wir zurzeit sehen in unseren Gesprächen, ist das Wissen der Marktteilnehmer. Das heißt, viele haben erst dieses Jahr begonnen, sich über ihre Digital Asset Strategie Gedanken zu machen. Das heißt, die sind nur sehr stark beim
Entschuldigung, wenn ich was da einhacke, Lukas, ja. Auf wen reflektierst du da? Redest du da primär über, wie soll ich sagen, die Retailer? Redest du da eher über die Banken oder Finanzinstitute oder gilt das für alle?
Grundsätzlich für alle, aber jetzt im Speziellen habe ich jetzt mehr an Banken, Finanzinstitute gedacht, die viele jetzt erst einmal schauen müssen, wo sitzt denn die Digital Asset Abteilung? Wer entscheidet am Ende des Tages, auf welcher Chain ich launch? Wie mache ich Custody? Mache ich das selber? Lage ich das aus zu einer Central Exchange? Wie geht es in mein bestehendes Legacy-System? Wo sitzt es? Wo kommt das Reporting rein? Also wirklich diese grundlegenden Fragen werden von einigen erst geklärt. Und dann kommen sie meistens in den Prozess drauf, ups, wir haben eigentlich keine Privacy auf den Chains. Das ist aber erst dann Monate, nachdem sie mal gestartet haben, intern dieses Thema zu bespielen. Natürlich gibt es Vorreiter, mit genau denen arbeiten wir. Aber das ist auch ein Thema, dieses Wissen der Marktteilnehmer. Das ist schwer zu beschleunigen durch irgendwelche Technologiesprünge. Das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis dann wirklich dieses Wissen angekommen ist, über die Risiken sich im Klaren sind und über die Opportunities. Und ich glaube, das ist, was zurzeit ein bisschen zurückhält. Das redet jeder sehr, sehr viel drüber. Es gibt fast kein Finanzinstitut, das nicht drüber redet, wie sie den Blockchains nutzen wollen. Aber die konkrete Umsetzung, das kann halt je nachdem, wie schnell sie sind, ein bisschen länger oder kürzer dauern.
Aber dann mal kurz nachgefragt, das heißt aber, ihr geht da in den frühen Phasen nicht beratend oder unterstützend schon mit rein, sondern ihr wartet eigentlich erst so weit, bis sich die Banken respektive Finanzinstitute da bezüglich ihrer eigenen Strategie gefunden haben?
Ja, also wir gehen im ganz ersten Schritt, wird es sich überfordern, sich über die verschiedenen Privacy-Möglichkeiten, Privacy-Tech einmal überhaupt Gedanken zu machen. Die ersten Schritte machen sie meistens selber oder mit anderen Beratern. Wir arbeiten auch zusammen, wenn wir sehen, dass wer kommt und noch mehr Hilfe braucht, wie, sagen wir mal, nur diesen Privacy-Aspekt abzudecken. Viel wird da auf intern gemacht. Und es ist auch, wir treffen dann auch viel einfacher die Leute, die dann schon ein bisschen weiter sind und merken auch an den Fragen, wie weit sie schon wirklich sind.
Dann trifft sich ja ganz gut, dass wir in der Zuhörerschaft den einen oder anderen Verantwortlichen in Bankenkreisen haben. Also von daher, wenn da Bedarf besteht, wir vermitteln hier auch dann gerne die entsprechenden Kontakte. Aber so viel als Side Note. Lukas, wenn ich dich fragen würde, aus der, oder sagen wir mal aus deiner sehr forschenden Sicht, was ist denn im Bereich Privacy Tech, wenn man so aktuell auf die Marktwahrnehmung schaut, wo sagst du, das ist vielleicht eine überzogene Erwartungshaltung und wo sagst du, da ist es vielleicht auch absolut unterschätzt, weil es ist da eigentlich erforderlich in den Use Cases, wo es vielleicht auch gerade noch gar nicht diskutiert wird.
Also ich glaube, überschätzt wird es fast nirgends. Es ist wirklich die Durchdringung von Privacy Tech im Markt sehr, sehr gering. Auch im Web2-Bereich, also im klassischen Software-as-a-Service-Business und so weiter, ist es kaum angekommen. Es ist meistens durch der GDPR zum Beispiel eher umgangen worden oder mit anderen Mitteln gelöst worden, die nicht technischer Natur sind. Ich glaube, die Chancen und auch die Stärke liegt jetzt wirklich dann mit der KI, weil die KI natürlich um einiges mehr Angriffsfläche auf die jetzigen Systeme hat und dadurch das Schützen von Daten extrem hohen Stellwert kriegen wird und eine größere Bedeutung. Man muss sich denken, mit Privacy Tech, das ist nicht nur jetzt, sagen wir, für den Datenschutz für den einzelnen User, es ist auch immer gleichzeitig eine höhere Data Security, das heißt, ich bin besser geschützt gegen Angriffe aus dem Internet mit KI-Unterstützung, weil die Daten einfach mathematisch verschlüsselt sind, das ist eine Sicherheit, die ich sonst nicht bekomme.
Das bringt mich eigentlich gleich auch noch zu der nächsten Frage. Wenn du jetzt auch diese KI-Sicht dort mit reinbringst, wie ordnet ihr die momentan ein? Sind das Wettbewerber für euch mittelfristig oder sind es eigentlich eher zukünftig potenzielle Kunden für euch?
Also die großen AI-Labs sind definitiv jetzt, nehmen sie wir stark in der Entwicklung her. Es ist eine richtige Beschleunigung für unsere R&D, also für unsere Research and Development Abteilung. Und mittelfristig sind sie definitiv Kunden. Also sie werden Agents werden Geld brauchen, Agents werden zahlen müssen, sie werden das in einer privacy-preserving Art und Weise, sie müssen verifizierbar sein. Wenn mein Agent 5000 Mini-Transaktionen in der Woche macht, dann muss es ganz andere Mechanismen geben, wie die Garantien da ausschauen mit Rückabwicklung und alle die Dinge, die wir normal von Kreditkarten kennen, die keine so Micropayments zulassen, die im Cent-Bereich sind.
Okay, dann würde ich gerne in den nächsten Blog wechseln. Wir haben uns mal so ein bisschen da Gedanken gemacht, weil wir haben jetzt sehr viel auch so ein bisschen über diese Retail-Anwendungen gesprochen. Wir haben jetzt gerade sehr viel auch auf die Endkundensicht geschaut. Wie siehst du das mehr so aus der Wholesale-Perspektive? Das muss jetzt vielleicht gar nicht unbedingt der Payment-Fokus sein, aber natürlich haben wir auch eine Reihe an, wie soll ich sagen, Banken-Use-Cases, wo es um die Wholesale-Perspektive, also wo es um Business-to-Business geht. Wie sieht da momentan euer Bild von Tageo aus? Was sind da so eure Use Cases und wie ist es dort auch? Na, ich meine, mit der Vertraulichkeit gestaltet sich es da ja relativ ähnlich wie aus der Retail-Perspektive.
Ja, also wir sehen sogar, die Vertraulichkeit da ist ein noch höheres Gut und mehr Priorität wie die Retail-Sicht. Der Kunde weiß dann teilweise vielleicht gar nicht, dass seine Daten da überall rumliegen oder erst zu spät. Das ist natürlich bei diesen höchst professionellen Players was anderes. Und einige machen natürlich jetzt schon tokenisieren einige Sachen, aber noch immer in einem Volumen, wo man sagt, sie würden jetzt nicht die ganze Strategie, was sie da verfolgen, da liegen. Es ist doch eher in einem kleineren Bereich. Und da wissen wir, dass alle warten auf diese Privacy Solution oder auf, sagen wir mal, mehr Permission Chains, wie die, sagen wir, eine gewisse Art von Privacy garantieren. Canton ist da ein großes Netzwerk, das sehr viel Volumen jetzt gerade anzieht. Genau deswegen, weil sie eine Art von Privacy von Tag 1 eigentlich vorgegeben haben und sich dann die großen Player da mehr wohlerfühlen, muss man sagen.
Wie seht ihr das ganze Thema der Trusted Execution Environments? Diese Lösungen, die suggerieren ja auch einen hohen Confidentiality-Anteil der entsprechend hinterlegten Daten. Ist das für euch eine Ergänzung zu euren Ansätzen oder ist das eher eine Konkurrenz oder löst das eigentlich ganz unterschiedliche Probleme?
Also grundsätzlich löst es die genau gleichen Probleme. Also Trusted Execution Environment ist dasselbe Prinzip, nicht auf kryptografischer Basis, sondern auf Hardware-Basis. Leider sind diese Hardware teilweise schon gebrochen und sehr anfällig für Attacken. Und deswegen setzen wir sie nur als zusätzliche Mittel, also als zweite Linie von Verteidigungslinie ein. Ich würde jetzt mich nicht trauen, genug Wert, also gerade wenn wir jetzt über Finanzen reden, das sind oft auch Riesenbeträge, die damit gesichert werden. Und da zahlen sie dann die Attacken, die wir kennen, auf diese Hardware dann schon aus. Das heißt, langfristig ist es keine Lösung, die wir für viable halten, um große Mengen an Geld zu sichern. Es ist ein guter Mix und sie werden auch besser. Aber deswegen gehen wir den kryptografischen, mathematischen Weg, um das Ganze zu sichern.
Und dann lass uns vielleicht mal eine Klammer um das Ganze bilden, was mich mal so ein bisschen von dir interessieren würde. Wie siehst du so ein bisschen die Zukunftsperspektive? Ja, also vielleicht mal, wenn du so 5, 10 Jahre vorausschaust, ne? Wo würdest du sagen, wo sind wir dann mit diesem ganzen Thema Privacy Tech? Ist das dann in deiner Welt in 5 Jahren vielleicht schon der Standard, der erforderlich ist, weil wir eh alle dann wahrscheinlich Blockchain-basiert bezahlen? Oder wie würdest du das einschätzen? Braucht es da noch ein bisschen länger?
Ja, also ich glaube in 5 Jahren definitiv, dass wir bei 95% plus von den Transaktionen werden verschlüsselt sein. Das wird einen sehr ähnlichen Weg geben, wie wir im Internet mit der Transportverschlüsselung gesehen haben. Wenn man da jetzt 20 Jahre zurückgeht, dann war fast nichts verschlüsselt, was wir von A nach B gesendet haben. Und wie dann E-Commerce, E-Banking wirklich aufgekommen ist, ist klar geworden, wenn ich will, dass wer mit einer Kreditkarte zahlt, dann kann ich das nicht einfach öffentlich rüberschicken. Sonst greift er alle Daten ab und zahlt beim nächsten einfach mit meinen Daten und weist sie so aus. Und dann ist das gekommen, was wir jetzt eigentlich alle gar nicht mehr wirklich mitbekommen, das HTTPS, also das kleine Schloss im Browser, das wir oft haben. Wir werden jetzt auch schon sehr stark gewarnt, wenn es nicht da ist. Früher war das nur für wirklich Finanzanwendungen, E-Commerce, E-Banking. Jetzt ist der Default, dass das Ganze so verschlüsselt wird. Und das Gleiche wird jetzt bei Blockchain-basierten Transaktionen und generell Payments passieren. Dass wir einfach von jetzt am Anfang weniger Prozenten ziemlich schnell dann das der Standard sein wird und es auch keinen wirklichen Grund gibt, warum das nicht zu machen. Es ist einfach ein Sicherheitslayer, auch den ich gegen Angreifer dann habe.
Aber die 5 Jahre, die werden ja schon wirklich relativ schnell, vor allen Dingen, wenn ich mich noch so ein bisschen an deine Antwort von vor ein paar Minuten erinnere, wo du sagst, das ist noch sehr, sehr in den Kinderschuhen ist, dass sich vor allen Dingen auch die Financial Institutions sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Glaubst du aber schon wirklich sehr stark an eine Hochlaufkurve, dass es dann schon relativ schnell zwingend wird?
Ich glaube, es sind fast zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wie schnell wird die Finanzbranche Blockchains adopten und wie viel von den Blockchain-Transaktionen werden verschlüsselt sein. Also wo ich ziemlich sicher bin, ist, dass die Blockchain-Transaktionen verschlüsselt sind zum sehr großen Teil in 5 Jahren. Wie schnell die Bankbranche jetzt als Ganzes 100% auf Blockchain setzt, das ist immer ein bisschen schwieriger vorauszusagen. Da wissen wir auch von anderen Industrien, dass so Legacy-Tech dann doch sehr lange bestehen bleibt.
Okay, verstanden. Dann habe ich das schon richtig verstanden, nur ich wollte es nochmal für die Einordnung, aber das heißt am Ende des Tages natürlich, weil für diesen Switch auf die Blockchain, da könnt ihr relativ wenig tun, aber in dem Moment, wo es natürlich auf der Blockchain ist, ist es natürlich immanent, dass man dann entsprechend über diese Privacy-Tech-Lösungen, die ihr dann auch zur Verfügung stellt, dann am Ende nachdenkt. Aber um das Thema auch nochmal ein bisschen weiterzutreiben, siehst du dann mittelfristig auch, dass daraus ein regulatorischer Standard erwachsen muss? Weil ich meine, am Ende des Tages ist es ja schon, wenn es halt in diesen Private oder nicht Private in diesen Public Blockchains abgewickelt wird, ist es ja schon sehr, sehr vulnerabel.
Ja, ob es jetzt ein regulatorischer Standard wird oder sagen wir eine Industrienorm, die einfach keiner mehr wirklich weggehen kann, also wie eine Zertifizierung, ich glaube, das ist die Frage. Es wird sicher sowas geben, wie das der State-of-the-Art-Sicherheitsstandard ist und sich eigentlich kein signifikanter Player dann mehr davon abweichen wird. Ob das dann eine gewisse Technologie vorschreibt, das glaube ich ja nicht. Also man versucht doch immer sehr technologieneutral solche Sachen zu formulieren. Aber es wird, HTTPS ist jetzt auch nicht wirklich direkt regulatorisch vorgeschrieben, aber indirekt zum Beispiel über GDPR, wenn man sich das anschaut, da wird vorausgesetzt, dass man sicherheitstechnisch auf dem State-of-the-Art setzt und dann ist ganz eindeutig in der Community zu argumentieren, dass das der Standard ist und wenn man das nicht implementiert hat als Bank, dann wird man sicher große Probleme bekommen, ohne dass jetzt vielleicht in einem Bankengesetz drinnen steht, dass man HTTPS benutzen muss.
Hast du einen absolut validen Punkt, das ist dann mehr so ein de facto Standard. Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre dann so deine persönliche Kernbotschaft auch als CEO von Takeo an die Bankenwelt, an die Entscheider in der Bankenwelt? Ja, sollten die sich heute so schnell wie möglich mit Privacy Computing beschäftigen oder sagst du, das hat noch ein bisschen Zeit, aber ich denke, so ein bisschen unserem Interview folgend, stehst du eigentlich eher auf der Seite, es ist schon fast zu spät?
Ja, genau. Also wenn sie schon entschieden haben, sich auf der Blockchain zu launchen und sich mit dem Thema Privacy noch nicht beschäftigt haben, dann würde ich davon ausgehen, aus ein paar Ausnahmen, dass sie sehr viele Daten preisgeben, die sie nicht wollen. Und das sollten sie so schnell als möglichst überprüfen und sonst auch Maßnahmen setzen. Grundsätzlich, glaube ich, muss man nicht mehr so tief wie früher in das Thema einzutauchen, um abzuwägen zu können, auf welche Technologie oder welche Solution man wirklich setzt. Es ist da schon sehr viel passiert in den letzten paar Jahren vom Abstrahierungslevel und einfach zu sagen, okay, das sind die Eigenschaften, die 3D von meiner Lösung brauche und habe diese Lösung, die ist, ohne jetzt Kryptografie wirklich tiefer einzutauchen. Ein netter Nebeneffekt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, der wird nun mal sehr groß kommen mit den ganzen KI-Anwendungen. Da ist Privacy, Trust und Security natürlich ein Riesenthema und da werden die gleichen Technologien eine große Rolle spielen.
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage an dich, Lukas. Wenn du so ein bisschen jetzt auf eure Roadmap bei Takeo schaust, was ist so das, wo du sagst, das ist so für euch das nächste spannende Thema in den nächsten 12 Monaten, vielleicht auch 2 Jahren, wo du sagst, da steckt sehr, sehr viel, vielleicht auch Zeit nochmal von eurer Seite aus drin. Und du aber sagst, das ist relativ wichtig für euch als Firma. Ich meine, die Seed-Runde, die habt ihr schon abgeschlossen, die kann es nicht sein. Von daher meine Frage an dich, was wäre das nächste größere Thema, was du siehst, wo du sagst, da freust du dich auch und da zieht ihr vielleicht auch als Company gerade die notwendige Motivation draus.
Ja, für uns ist es tatsächlich wirklich der Herbst schon. Also es sind 2 große Highlights im Herbst. Im September launchen wir eben dann ganz offiziell unsere Lösung fürs Payment Vertical. Wir machen das in New York mit unseren Partnern, die vom ersten Tag dabei sind. Und direkt im Anschluss geht es an die große Bankenkonferenz Cybers in Miami. Das ist einer der größten Branchenkonferenzen, wo wir jetzt auch wirklich weggehen von, oder Neuland betreten im Sinne von eher Technologie, Fintech-getriebenen Konferenzen, Kryptokonferenzen zu den ganz großen Konferenzen. Und dann natürlich im Herbst ist sehr viel Aktivität in Europa auch und dann mit dem Payment Festival, das vom P19 veranstaltet wird in Wien, haben wir ein Heimspiel, auf das wir uns auch wirklich freuen.
Cool. Dann, Lukas, vielen lieben Dank für deine Zeit, vor allen Dingen auch für die Insights, die du uns auf das Thema geben konntest. Ich hoffe, wir konnten unsere Hörer ein bisschen mitnehmen, um sie ein bisschen auch für das Thema zu erwärmen, was da momentan schon am Erstehen ist und was da auch in naher Zukunft weiter passiert in dem Sektor. Also Lukas, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich freue mich dann hoffentlich bald mal auf ein persönliches Kennenlernen.
Ja, vielen Dank, Björn.